herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der vollen Runde der Tim. Hallo Tim.
Wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Ja, man hörte schon, trotz der Niederlage, einer weiteren Niederlage, relativ gelöste Stimmung in der Runde. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass jetzt über die letzten Tage einiges passiert ist bei der Fortuna. Und es dann ja wirklich auch gerade mit heute eben die jetzt auch offizielle News gibt, dass Sven Mislintat in den Vorstand berufen wurde vom Aufsichtsrat. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Aber dem Ganzen voraus geht natürlich eben auch die Freistellung von Klaus Allofs. Und das ist natürlich schon eine Ära, die da zu Ende geht. Ich glaube, das kann man sagen. 5 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Moritz, wenn du jetzt irgendwie auf diese Zeit zurückschaust, mit was für einem Gefühl blickst du darauf und wie kannst du damit abschließen jetzt?
Ja, sehr gemischte Gefühle, wie den Hörern und Hörerinnen bekannt ist, sind wir durchaus sehr kritisch mit der Arbeit von Klaus Allofs ins Gericht gegangen. Ich habe mir in Vorbereitung auf unsere Folge heute nochmal unsere Folge dazu angehört, wie Klaus Allofs wie durch ein Wunder plötzlich in diesen Posten berufen wurde, damals 2020. Und es ist ja ganz interessant, weil wir natürlich davon sprechen, was sind so unsere Erwartungen. Ne? Ein großer Faktor im Positiven als Erwartung war auf jeden Fall die Identifikation. Das holt mich natürlich jetzt heute auch schon wieder ab und ist so ein Faktor, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor bei Klaus Allofs auch immer gewesen irgendwie, ne? Auch mit der ganzen Kritik, die wir hatten, und vielleicht haben wir uns vor allem als Zweitligist nicht so gut mit Klaus Allofs identifizieren können, aber Klaus Allofs ist natürlich trotzdem auch ein Fortuna-Gesicht gewesen, was jetzt auch weg ist. Also da muss man schon sagen, Kritik hin oder her, es ist natürlich ein wichtiger Fortuna mit großer Fortuna-Historie, der da jetzt gegangen wurde. Ansonsten, ist es nachvollziehbar für mich und auch der richtige Schritt für mich. Und es wurde ja immer mal von Borgerding, vor allem auch von Jobst, angemerkt, dass man auch die Erfolge ein bisschen mehr hervorheben sollte und nicht nur die Misserfolge. Und ja, da kann man sagen, es gab erfolgreiche Zeiten unter Klaus Allofs, definitiv. Aber auf was für feste Füße dieser Erfolg gebaut war, da sind wir ja nun wirklich in den letzten 5 Jahren auch immer mit umgegangen. Und ich habe mich gefragt, was ist so das Hauptkritikding, was irgendwie hängen bleibt von diesen ganzen Jahren. Und ich glaube, für mich ist es wirklich dieser Fokus darauf, Bundesligist zu sein, der für mich ganz viele Fehler auch hervorgerufen hat, weil ein anderer Wunsch, den wir damals geäußert haben, war, dass mit Klaus Allofs auch wirklich hohe Fachkompetenz auf diesem Markt und in diesem Job, da war ja noch Uwe Klein da, trotzdem hohe Fachkompetenz jetzt nach Düsseldorf kommt. Und da muss man sagen, ist er vielleicht doch auch ein bisschen dran gescheitert. Wie seht ihr das?
Das würde ich so unterschreiben. Also ich denke, die Sachen, die du genannt hast, die positiven, das kann man so sagen, aber ich glaube, selbst in den guten Zeiten, wo halt die Lotterielose halt aufgegangen sind oder wo man halt von der sonstigen Transferstrategie abgewichen ist und halt vernünftige Spieler aus der dritten Liga geholt hat, wie Jannik Engelhardt zum Beispiel, haben wir auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eigentlich mit dieser Art und Weise Transfers zu machen, zu scouten, wenn man überhaupt scoutet, nicht zufrieden sind und dass es halt ein Problem darstellt auf lange Sicht. Und jetzt kann man natürlich diese Saison aus unserer Sicht uns sehr gut hinstellen und sagen, ha, haben wir ja immer gewusst. Aber haben wir auch einfach immer gewusst. Also das muss man halt einfach so sagen, dass die Strategie von Alofs jetzt nicht aufgegangen ist und dass das halt zu Problemen führen kann, das überrascht nicht. Und natürlich hat viel mit dem, wie Alofs Erbe insgesamt zu sehen sein wird, als Funktionär bei der Fortuna auch damit zu tun, was die Saison passiert. Die erste Phase, als er Trainer war, war schon schlecht. Ob er jetzt quasi dazu seinen Beitrag leistet, dass die Fortuna die Drittklassigkeit absteigt, das ist noch abzuwarten. Ja, und da natürlich diese Mannschaft, die dann gegen Bochum die Relegation nicht gewonnen hat, wird immer einen festen Platz haben in der Übersicht von fantastischen Mannschaften, die man wirklich mit jedem Bestandteil des Fanseins unterstützen konnte, wollte und durfte. Das hat auch Klaus Allofs verdient, diese Mannschaft auf den Platz gebracht zu haben. Aber ich glaube halt, wenn es um Professionalisierung ging und so weiter und so fort, dann und das, was er hier nachhaltig hinterlassen hat, dann muss man halt sagen, Klaus Allofs war nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Zeit, als er hier angefangen hat. Er war einige Zeit vorher auch schon raus gewesen aus dem Business und das hat man leider gemerkt. So. Jetzt müssen wir auch nicht so tun, als ob wir ihn sehr geschätzt hätten. Das haben wir nicht. Wir haben immer auch sehr viel Kritik an ihm geübt, ohne hoffentlich irgendwie zu persönlich zu werden, abgesehen von der einen oder anderen Spitze. Und jetzt werden wir sehen, was das für Konsequenzen die Saison haben wird.
Ja, also Moritz hat eigentlich ganz gut zusammengefasst, was ich auch so alles so sehe. Mir fällt dazu vielleicht noch als Ergänzung ein, dass unsere Kritik an Herrn Alofs in den letzten 5 Jahren sowas wie ein Markenkern unseres Podcasts war. Und deshalb wird uns Klaus Alofs allein aus diesem Grund wahrscheinlich bitterlich fehlen. Nichtsdestotrotz war es jetzt genau der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich, auch für Klaus
Alofs. Der richtige Zeitpunkt wäre vor 2 Jahren gewesen, Tim.
Aber ich meine auch aus Klaus Alofs Sicht, dass er dann am Ende nicht in dem Moment, in dem die Drittklassigkeit besiegelt ist, gehen muss. Und aus der Sicht der Fortuna, um das Schlimmste zu vermeiden, hoffe ich, ist das jetzt auch ein Impuls. Ich bin sehr gespannt. Erstmal natürlich muss man kurzfristig denken und wie diese Saison weitergeht, aber wie schnell das Gerede von der ersten Liga wieder anfängt, wenn man denn die Klasse dieses Jahr halten sollte. Aber also gerade diese Denke, Fortuna ist ein gefühlter Erstligist, die hat mich immer ein bisschen gestört. Und
vielleicht fängt das ja heute Abend schon an, Tim. Vielleicht fängt es ja heute Abend schon on air an, das Gerede von Fortuna als Erstligisten. Mal sehen, wo wir noch hinkommen heute.
Da brauche ich aber dann ein paar Getränke und zwar mit ordentlich Alkoholgehalt, bevor ich in so eine Denke verfalle.
Also ich würde auf jeden Fall gerne noch anfügen, dass es halt irgendwie vor allen Dingen um die fachliche Seite ging, ne, die wir bei Alofs immer kritisiert haben. Ich glaube, menschlich wünschen wir ihm selbstverständlich alles Gute für die weitere Zukunft und freuen uns, glaube ich, auch, wenn nach vielleicht einer gewissen Periode, irgendwie um das zu verarbeiten, Klaus Alofs vielleicht irgendwie auch irgendeinen Platz wieder im Kreis der Fortuna-Familie irgendwie annehmen wird. Also fände ich auf jeden Fall schön, wenn der sich ab und zu mal im Stadion sehen lassen würde und so weiter. Und keine Ahnung, vielleicht kann er ja auch die Rolle von Friedhelm Funkel übernehmen, ab und zu mal süffisant aus dem Off seine Meinung zur Situation dazu zu geben. Aber glaube ich eigentlich eher nicht so richtig, dass ihm das liegt. Man sollte wahrscheinlich dann irgendwie auch nochmal kurz erwähnen, wie gesagt, es gab irgendwie 1-2 Saisons, wo es wirklich ganz, ganz gut lief, aber auch da gab es halt, glaube ich, immer diese Phasen, wo es letztendlich dann am Ende daran gescheitert ist, dass man wirklich auch aufgestiegen ist, dass man irgendwie unter diesen vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, dass man einfach Löcher im Kader gelassen hat, dass man vielleicht einfach immer zu wenig Verlässlichkeit geholt hat. Ja, das ist einfach was sich jetzt halt viele, viele Jahre durchgezogen hat. Und es gehört dann eben zu dieser Bilanz halt auch dazu, dass Alofs halt eigentlich mit den Trainerentscheidungen meistens nicht so gut gelegen hat. Ne? Also Preußer und Anfang müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und Alofs mehr oder weniger vom Aufsichtsrat halt eben dazu gezwungen werden müsste, Daniel Thun zu nehmen, nachdem halt seine eigenen Kandidaten halt alle abgesagt hatten. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile verbrieft. Und und jetzt kommt halt eben dann auch gerade jetzt irgendwie im letzten Jahr dann halt eben noch hinzu, was man wirklich auch nochmal kritisieren kann, diese lange Vertragslaufzeit für Daniel Thun, als man sich halt eben schon in der Krise befand und ganz herausstechend ja eben auch die Art und Weise und überhaupt die Tatsache, dass man halt eben schon Weißmann verpflichten wollte und auch wie das gehandhabt wurde und plus jetzt eben, ne, es kommen jetzt da irgendwie auch mit der Anfangssache in Dresden und so weiter noch einige Vorfälle dazu, wo auch einfach es nicht nur sportlich irgendwie nicht mehr gepasst hat, sondern ja irgendwie auch Fehler im Kommunikationsressort gemacht haben, was ja eben auch Alofs zu verantworten hatte. Und ich glaube, Tim hat das ja gesagt, es ist wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt jetzt. Also auf jeden Fall ist es nicht der falsche Zeitpunkt aus heutiger Sicht. Und es ist wahrscheinlich für alle Parteien irgendwie ganz gut, dass man jetzt versucht, irgendwie anders weiterzumachen.
Man kann ja auch mal sagen, Klaus Allofs geht jetzt halt einfach in Rente, wird halt vielleicht weiter Pferde züchten und da sein Hobby pflegen können. Anders ist es ja bei Chris Weber, der heute Morgen Vormittag freigestellt worden ist, sicherlich auch nicht überraschend. Ist, glaube ich, noch unklar, was mit dieser Sportdirektorenposten passieren soll. Das ist wahrscheinlich etwas, wo Mislintat jetzt auch mit Vorstand und keine Ahnung wem noch diskutieren wird. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass Mislintat da eher eine Person hinstellt, mit der er vielleicht schon gearbeitet hat und so weiter und so fort.
Ich glaube, Es wurde schon gesagt, dass die Position erstmal nicht neu besetzt werden wird.
Ja. Ja.
Was, glaube ich, aber für mich vor allen Dingen heißt, dass es eben um so eine Sportdirektorenposition geht. Und ich glaube, zumindest jetzt in der Wirkung, wie es, glaube ich, jetzt auf uns Fans nach außen gewirkt hat, geht da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verloren, weil irgendwie Weber ja schon meistens so gewirkt hat, als würde er einfach irgendwie Alofs so ein bisschen zuarbeiten. Und ich kann mir halt schon vorstellen, das ist wahrscheinlich auch genau das, was du meinst, Jan, dass man vielleicht jetzt einfach eine oder zwei Stellen schaffen wird, die halt dann irgendwie vielleicht, wo der Aufgabenbereich vielleicht irgendwie ein bisschen ein anderer ist und wo sich dann Mislintat bestimmt Leute aussuchen wird, die halt irgendwie gut zu ihm passen.
Muss ja erstmal gucken, wie es überhaupt das Ding aufgebaut, ja. Wer sitzt wo,
genau.
Wo kann man noch verletzen. Was ich aber
da gab es doch relativ eindeutige Aussagen zu bei der PK heute. Also können wir gleich nochmal drauf kommen.
Ja, eben.
Ja, genau. Aber deswegen erstmal Christian Weber, würde ich sagen.
Genau, weil ich glaube, diesen Eindruck, den du jetzt da beschrieben hast, Lou, den haben vielleicht auch andere gehabt und vielleicht auch im Sportgeschäft. Also ich hoffe, das klingt jetzt sehr hart, aber dass er doch irgendwo unterkommt und vielleicht noch weitere Gelegenheiten bekommt, zu zeigen, was er halt bei der Fortuna vielleicht konnte und was wir nicht wahrgenommen haben, was er vielleicht auch gelernt hat in den Jahren. Denn das ist halt bei ihm schon noch was anderes als bei Alofs, der halt immer, glaube ich, ganz gut verdient hat, bei der Fortuna natürlich auch und irgendwie jetzt sich auf eine angenehme Rente, die er hoffentlich genießen kann, zurückziehen kann, aber das ist bei Weber natürlich nicht der Fall. Dem wünsche ich halt nicht nur, also dem wünsche ich auf allen Ebenen eigentlich alles Gute, so.
Ja, und der ja auch, wo wir dann wieder bei der Identifikation sind, vielleicht auch noch dazu gesagt, der uns ja auch sehr lange als Außenverteidiger der Fortuna begleitet hat und der ja auch schon wirklich sehr, sehr lange dabei ist und wirklich ein altgedienter und Das würde ich vielleicht nochmal abschließend zu beiden sagen wollen. Sorry, Tim, ich bin dir ins Wort gefallen, dann kannst du auch noch was sagen, aber nochmal zu beiden sagen. Also ich glaube, ich würde beiden nicht vorwerfen wollen, dass sie nicht wirklich das getan haben, was sie als das Beste für die Fortuna so empfunden haben. Ich glaube, was man ihnen vielleicht vorwerfen könnte, beiden, dass man das Gefühl hat, dass sie nicht mit der Zeit gegangen sind, was vielleicht die moderneren Anforderungen an diese Jobs sind. Aber ich glaube, es sind schon beides Leute, die die Fortuna sehr im Herzen tragen. Und vielleicht bei Klaus Allofs hat er sich auch selber ein bisschen manchmal zu sehr im Herzen getragen. Aber ich glaube, das kann man den beiden nicht vorwerfen. So.
Ja, also ich würde mich erstmal den guten Zukunftswünschen für Chris Weber anschließen, weil ich das ähnlich sehe wie Jan. Bin sehr gespannt, wo er eine neue Anstellung findet und wie schnell. Und es ist ja schon so, in diese Saison ist man gegangen also erstmal mit sehr viel Optimismus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Saisonvorschau-Folge erinnert, wo wir große Pläne für die Fortuna gehegt haben und gleichzeitig ja auch mit so richtig viel Fortuna-Identifikation noch in den Trainer- und Vorstandspositionen, wo die im Kader nicht mehr so zu greifen war. Aber das muss man ja schon sagen. Mit Weber und Alofs gehen jetzt halt einfach auch zwei Personen, die einfach auch für die Historie von Fortuna stehen. Also Alofs natürlich viel mehr als Weber, aber man darf halt nicht vergessen, Weber auch ehemaliger Spieler. Und man holt sich halt jetzt aus dieser familiären Atmosphäre hoffentlich den größeren Sachverstand rein. So muss man das sehen. Und ich hoffe, dass sich das auch bemerkbar macht.
Schweigen im Walde ist das die Schweigeminute für zwei lang gediente
Für das
Mitarbeiter
gestorbene
unseres.
Familienunternehmen ist gestorben. Ja, gut.
Ja, dann schauen wir doch mal auf den neuen Sven Mislintat, der sich heute vorgestellt hat, der Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz. Der Name war ja vorher schon quasi kursiert. Der hat sich wohl gegen Shinzi Lords und den Schmadtke Junior durchgesetzt, wie man dann die letzten Tage hörte. Wie sind denn eure Reaktionen zunächst, eure erste Einschätzung vielleicht gewesen und jetzt auch nach der Pressekonferenz? Ja.
Ja, also ich habe die Pressekonferenz, glaube ich, als einziger von uns leider aus zeitlichen Gründen nicht sehen können. Deswegen kommt das jetzt da nicht so mit rein. Aber ja, also ich kann das ganz, ganz schwer irgendwie so richtig greifen, weil da halt irgendwie zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Also es ist halt zum einen, und das wahrscheinlich geht es uns da auch allen relativ ähnlich, gibt es halt irgendwie die ganzen Kritikpunkte, dass man halt irgendwie sofort weiß, okay, bei Mislintat hat es irgendwie eigentlich immer Stress gegeben und auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass das einer, wenn es jetzt rein ums Fachliche geht, einer der Besten überhaupt ist und vielleicht auch irgendwie der fachlich Beste sein wird, der jemals bei Fortuna gearbeitet hat, wenn es jetzt eben rein um den Sportsachverstand geht. Dass es natürlich auch ein Riesenpotenzial hat, aber ja, wie gut das jetzt halt eben für die derzeitige Situation passt, das steht dann irgendwie auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt und ich glaube, so je nach Tageszeit schwankt das jetzt die letzten Tage irgendwie bei mir irgendwie hin und her zwischen, das ist einfach für den Augenblick völlig falsch und das wird halt komplett explodieren und wir rauschen direkt runter bis zu, wir bringen uns jetzt irgendwie für die nächsten Jahre in Position, um halt irgendwie nochmal richtig anzugreifen.
Und was kannst du uns nochmal sagen, warum das jetzt der falsche Zeitpunkt sein soll und was du damit meinst, dass die durchrauschen, woran machst du das fest?
Ja, einfach, dass ich denke, zum einen, das muss man ja mal als allererstes sagen, in dieser verantwortungsvollen Position als Vorstandsvorsitzender hat, glaube ich, Sven Mislintat meines Wissens noch nicht
gearbeitet. Sportvorstand, nicht Vorstandsvorsitzender.
Als Sportvorstand, genau. Aber halt eben als der alleinig Verantwortliche. Außer bei Ajax bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er da noch jemandem reported hat im Sportbereich. Aber es hat ja auf jeden Fall auch nicht allzu lange funktioniert. Und das ist schon sehr, sehr viel Verantwortung, die er da bekommt. Und ich glaube, diese große fachliche Reputation, die er hat, die speist sich ja vor allen Dingen darauf, dass er es halt immer wieder, also vor allen Dingen bei seinen Anstellungen bei Dortmund, aber auch bei Arsenal, dass er es da irgendwie geschafft hat, immer wieder, und bei Stuttgart ja auch, also die profitieren ja im Augenblick immer noch unfassbar davon, dass es immer wieder geschafft hat, halt diese ganzen Talente eben zu entdecken und dass die halt alle früher oder später dann wirklich eigentlich im Grunde fast alle was geworden sind, die er geholt hat, dass er da einfach eine unglaubliche Quote hat. Nur denke ich mir halt jetzt für diese Situation kommen wir halt nur mit Talenten nicht weiter. So, ne? Also das ist gut und schön, wenn man jetzt halt Talente holt, die halt alle richtig was in sich haben, aber es geht jetzt eigentlich darum, dass wir jetzt so richtige Vollprofis holen im Winter. Ne? Also wir müssen diese Liga halten. So, ne? Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn wir auf die Tabelle schauen und wenn wir auf den Kader blicken, dass das keine einfache Sache werden wird. Und ich glaube, bevor Mislintat jetzt eigentlich das tun kann, was er am besten kann, nämlich diese Talente finden und überzeugen, Fortuna Düsseldorf zu spielen, muss er jetzt halt ganz andere Leute holen. Und das sind die Leute, die sowieso im Winter schon quasi gar nicht verfügbar sind. Nämlich, ja, genau, diese verlässlichen Leute mit Zweitliga-Erfahrung oder sogar halbwegs gestandene Erstliga-Profis, die weswegen auch immer sich für ein halbes Jahr halt irgendwie dieses Projekt halt irgendwie vorstellen können. Und das sind, glaube ich, nicht die Transfers, auf die Mislintat so richtig Bock hat. Und es geht ja eigentlich auch fast sogar darum, so eine Art, nicht komplett einen neuen Mannschaftskern zu bauen, aber zumindest dem Mannschaftskern halt irgendwie noch was hinzuzufügen. Und das hat er, glaube ich, jetzt noch nicht so nachhaltig bewiesen, dass er das kann. Was natürlich auch daran liegt, dass er halt oft einfach Leuten zugearbeitet hat und halt eben nicht die alleinige Verantwortung gehabt hat.
Ich würde aber sagen, er adressiert das ein bisschen in der PK. Also ich fand das insgesamt eine ziemlich gute PK eigentlich von ihm, sehr klare Aussagen und so. Naja, dass er zumindest auch mal in der zweiten Liga bei Stuttgart gearbeitet hat. So, er hat mehrfach auch den Fokus eben auf diesen Klassenerhalt und diese zweite Liga in seinen Gesprächen geleitet und hat eben dann auch hergeleitet, dass er da durchaus auch schon mal unterwegs war. Deswegen, also ich verstehe das, was Lou sagt. Ich muss aber sagen, es hat mir völlig unverhofft auf dem 17. Tabellenplatz immer mal wieder so ein Hauch von Aufbruchstimmung gegeben, dass dieser Mann da sitzt, aus verschiedenen Gründen. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, was du sagst, Lou. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt eigentlich irgendwie den Paderborner sich rauskaufen müsste oder so, der irgendwie genau weiß, wie läuft die zweite Liga. Deswegen, also ich würde sagen, er traut es sich auf jeden Fall zu. Und das waren ja anscheinend auch schon Gespräche, die er mit dem Aufsichtsrat hatte und so, dass er durchaus schon auch Ideen hatte, was man wo machen könnte. Er hat auch gesagt, ich muss mir das jetzt erstmal alles angucken. Aber ja, ich verstehe die Bedenken, habe aber das Gefühl, wenn jemand klar weiß, wie erstelle ich Anforderungsprofile von Spielern, die ich jetzt in dem Moment für den Kader brauche, dass er klar weiß, wie kann er Profile erstellen, und dann sind die Profile eben ein bisschen anders als bei Dortmund oder Arsenal, und dann eben auch, was ist realistisch und was ist machbar und wie kommt man dann daran.
Ja, also auch nicht falsch verstehen. Genau das Gleiche, was du da auch denkst, das ist natürlich genau das andere Herz, was halt in meiner Brust schlägt. So. Und ich glaube, seit halt dieser Name gefallen ist, also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, sogar irgendjemandem, wahrscheinlich auch bei uns im Chat irgendwie geschrieben habe, dass der Name ja völlig utopisch ist, dass es Quatsch ist. Also natürlich, seit dieser Name halt gefallen ist, habe ich natürlich irgendwie auch manchmal darüber nachgedacht, boah, wäre das krass, wenn wir den bekommen würden. Und spätestens, als sich dann herauszeichnete, dass das wirklich eine echte Möglichkeit war, ist das natürlich was mich halt wirklich auch angezündet hat. Nur halt eben zu 50% und zu 50% fühle ich halt eben diese starke Sorge. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jemand, wo ich jetzt auch denken würde, wenn man so jemanden im Sommer holt, ne, in einer Situation, wo man nicht in dieser Krise steckt, wo ich wahrscheinlich doch irgendwie einfach so mehr dann irgendwie ständig, ja, auch irgendwie denke, es bräuchte vielleicht jetzt irgendwie jemanden, der einfach eine Ruhe in den Verein bringt. Und eine Souveränität und da weiß ich einfach nicht, ob er das mitbringen kann. Aber wenn es halt eben im Sommer wäre, so dann hätte ich das absolut überragend gefunden und hätte das halt komplett gefeiert. Und es gibt auch jetzt super, super viel daran, was ich halt unglaublich feiere. Und ich bin auch einfach jetzt, wenn ich halt versuche, so eine neutrale Brille aufzusetzen, bin ich so unfassbar gespannt, was daraus werden wird. Aber jetzt halt eine neutrale Brille aufzusetzen in der Situation, ist halt eben als Fortuna-Fan relativ schwierig für mich.
Also muss ganz ehrlich sagen, als ich den Namen gehört habe, der hat natürlich mit den ganzen Stationen, die er vorher gehabt hat, habe ich mir die Frage gestellt, warum? Warum geht er jetzt nach Düsseldorf? So ein bisschen hat mich heute die Pressekonferenz ja schlauer gemacht, dass er hier irgendwie eine enge Verbindung zu Fortuna hegt, weil er hier ja auch schon mal gearbeitet hat und im Prinzip seine Karriere begonnen hat. Dass er dann auch direkt einen Vertrag unterschrieben hat, der wohl für die dritte Liga gilt, ist auch erstmal ein gutes Zeichen, auch wenn nicht klar ist, ob er den in dem Fall dann erfüllen würde oder ob es überhaupt so weit kommen muss, aber trotzdem finde ich das erstmal ein gutes Zeichen. Und insgesamt hat er mich in der Pressekonferenz auch abgeholt. Für mich denke ich, lass ihn doch erstmal arbeiten. Ich bin da nicht so wie bei Lou halb angezündet und halb kalt, sondern keines von beiden extrem, sondern es sprühen so ein paar Funken und wir gucken mal, wo es hingeht. Und ich muss gestehen, dass mich allein schon mal überzeugt, dass er ja als ein ausgewiesener Experte auf den neueren Methoden des Scoutings gesehen wird, auch wenn er gesagt hat, irgendwie heute auf der Pressekonferenz unter 30-Jährige machen ihn da wahrscheinlich auch mittlerweile, was Datenscouting angeht, lang. Aber ja, ich finde es erstmal gut, dass irgendwie eine gewisse Professionalisierung des Scoutings anscheinend jetzt anstehen wird, weil wir darüber auch hier sehr oft gemeckert haben und aus dem Grunde auch davon überzeugt, dass man vielleicht auch die eine oder andere Verpflichtung, die ein Volltreffer werden kann, durch genauere Beobachtung des Marktes hinkriegen kann. Zwei letzte Sachen noch zu der heutigen Pressekonferenz. Zum einen hat er ja gesagt, wie er arbeitet und dass er natürlich auch die Spieler vor Ort beobachtet und Gespräche führt und Ähnliches. Da bin ich ganz froh, dass es jetzt vor dem Fürth-Spiel schon geklappt hat, denn für den Wintertransfermarkt ist das alles schon arg eng. Und das Zweite, was ich noch ganz interessant fand, war, als er betont hat, was für ausgesprochen gute Gefühle er bei den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat gehabt hatte und dass das ja ganz tolle Gespräche waren, hat er auch nochmal gesagt, ja, das waren intensive Gespräche, aber so lange tauschen wir uns auch noch nicht aus, was halt auch mal wieder zeigt, wie kurzfristig das Ganze eigentlich gekommen ist. Und letzter Gedanke vielleicht noch bei Mislintat nach seinem Amsterdam-Kapitel, was er heute probiert hat, in der Pressekonferenz auch zurechtzurücken, hat man jetzt ja im Grunde genommen einen Sportvorstand verpflichtet, der dem Beuteschema unserer Spieler in den letzten Jahren irgendwie gleicht. Also jemand, bei dem die Karriere ordentlich ins Stocken geraten ist und der vielleicht bei der Fortuna jetzt zeigen kann, dass das zu Unrecht passiert ist.
Du nimmst mir die Worte vorweg. Das ist ein Transfer genau, ganz im Geiste Klaus Allofs, seines Vorgängers, muss ich sagen. Also ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Ich sehe nicht, wie das funktioniert. Ich lasse mich gerne von anders überzeugen, aber wenn Lou hier meinte von wegen, ja, ne, Ruhe und Seriosität reinbringt, das ist halt nicht so ein Mitglied hat. Hat er halt auf seinen Stationen bewiesen, dass er das nicht ist. Und natürlich muss man fair zu ihm sein und ihm halt die Chance geben, aber es gibt halt einen Grund, warum der bei der Fortuna aufschlägt und da halt Sportvorstand wird. Und nicht bei einem Verein, der halt in der ersten Liga mindestens spielt oder sogar noch darüber hinaus. Das ist halt, weil er halt bei allen anderen Vereinen gescheitert ist, könnte man fast sagen, ohne dass man halt sagt, natürlich hat er fachlich da was reingebracht, ne? Und bei Stuttgart und so weiter, du hast es erwähnt, aber da gab es Nebengeräusche immer wieder und so weiter und so fort. Also ich bin da sehr skeptisch, ob das alles ausgeräumt ist. Man muss auch sagen, in der Pressekonferenz, als er darauf angesprochen wird, dieser letzte Teil, da wurde es ein bisschen dünn, auch wie er aufgetreten ist. Vorher hat man gemerkt, da war er mehr in seinem Element, da hat er sich das auch gut abgerufen, was er sich vorgenommen hat. Bei den Sachen wollte er vielleicht auch vorsichtig formulieren, das finde ich auch richtig und deshalb hat er vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht, das ist nachvollziehbar. Aber da gab es schon so einige verquere Sachen, auch die, das möchte ich nur erwähnen, dass er halt so in einem Nebensatz erwähnt, aufgrund der ganzen Geschichten, die dann im Internet über ihn erzählt wurden, könne er jetzt besser verstehen, wie das für Nationalspieler mit Migrationshintergrund ist. Wo man sich denkt, versuchst du jetzt hier gerade von Rassismus Betroffene und deine Situation irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen? Hat er dann halt nicht mehr ausgeführt, aber also ich bin nicht gespannt. Also ich glaube eigentlich zu wissen, was passieren wird. Ich lasse mich aber gerne davon überzeugen, dass es nicht so ist. Denn ich glaube, dass das, was passiert, ist relativ, wenn man sich ja darauf anguckt, was bisher mit Mislim passiert ist, ist es einfach wahrscheinlich, dass halt gewisse Probleme, die er vorher hatte, auch bei der Fortuna auftreten werden können. Und das wäre komisch, wenn es jetzt einfach anders wäre, weil es halt vorher immer wieder aufkam. Auch bei Vereinen, die ihn gut kennen, mit denen er schon voll zusammengearbeitet hat und so weiter und so fort, gab es immer wieder Probleme. Wie gesagt,
das heißt, um das konkreter nachzufragen, du gehst davon aus, dass es relativ bald zu Streitigkeiten intern kommt und da Leute sich so gegenseitig vor den Kopf stoßen, dass das dann irgendwann relativ schnell wieder beendet ist?
Das kann ich gar nicht so richtig benennen. Ja, ich kann nicht sagen, wie das passiert, aber sondern eher, dass ich davon ausgehe, dass halt seine Zeit begrenzt ist und er nicht die Zeit haben wird, die er aufgrund seiner sportlich-fachlichen Kompetenzen bräuchte, um bei der Fortuna halt einen größeren Impact zu haben. Und das ist ja das Problem auch. Ich will ihm ja nicht Unrecht tun. Und natürlich habe ich jetzt hier auch schon klar gemacht, dass die Sachen, wegen denen er sich halt auch vielleicht zu Unrecht und mit Vorurteilen bedacht sieht, das hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass etwas ist, was ich halt jetzt hier auch stark mache in meinen Äußerungen. Und das muss man so nicht machen. Aber gerade weil man immer, wenn man den Rekord sich anguckt, immer sieht, dass es halt irgendwie Geschichten gegeben hat, die irgendwie schwierig waren, das kann ich nicht einfach ignorieren. Und das war einfach dann zu eng auch mit ihm als Person verbunden. Und deswegen ist er bei der Fortuna, ne? Sonst hätten ihn andere eingestellt ab einem gewissen Zeitpunkt. Das muss man halt einfach sagen. Hätte er nicht so viel Zeit gehabt, auf dem Fortuna im Fernsehen zu gucken, wie er das beschrieben hat. Also ich bin sehr skeptisch. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist. Ich hoffe, dass er auf dieser Position eben seine Talente, sein Können, dass er halt in einigen fachlichen Bereichen ohne Zweifel hat, dass er das wirklich einbringen kann und die Fortuna weiter voranbringt. Und wenn Björn Borgert ihm sagt, dass es ihm sehr wichtig ist, dass auch mit Daten gearbeitet wird, dann hat er nach Klaus Allofs den zweiten geholt, der diesem Profil entspricht. Kleiner Quatsch. Also das war natürlich ein Moment, wo ich dachte, sagt er das jetzt ernsthaft? Also da, glaube ich, kann Mislit hat halt die Fortuna vollkommen umdrehen und halt wirklich auf einen wichtigen, nachhaltigen Einfluss haben. Ja, im Gegensatz zu dem, was ich halt Klaus Allofs unterstellt habe, wo man sich fragt, was ist halt eigentlich sein Impact für die Zukunft, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn dieser Weg, der eben analytischer ist bei Mislit, wenn der eingeschlagen wird, vielleicht reicht es dann auch schon, bis es vielleicht schwieriger wird mit ihm, wenn es denn schwierig wird, dass die Fortuna davon halt Profit haben wird. Und aber alles ist klar, so wenn die Fortuna absteigt, ist das natürlich alles wieder auf dem anderen Blatt. Egal, ob er jetzt dabei bleibt oder nicht. Die dritte Liga ist einfach nochmal schwieriger. Nochmal schwieriger, Spieler von sich zu überzeugen. Nochmal schwieriger, das Geld für Spieler zu haben und so weiter und so fort. Dann wird es für jeden sportlich Verantwortlichen einfach komplizierter.
Ja, ich glaube, das steht.
Ja.
Ja, ich glaube, das steht natürlich außer Frage, ne? Und dass es aber natürlich irgendwie auch nicht nur für Mislintat schwer wird, diesen Drittliga, also schwer geworden wäre, diesen Aufschutz in die dritte Liga zu verhindern, sondern dass halt keiner von denen, die man jetzt geholt hätte, da irgendwie eine sichere Lösung gewesen würde. Das ist uns, glaube ich, auch allen klar.
Genau.
Und von daher finde ich es auf jeden Fall auch gut, genau wie du das auch sagst, dass man jetzt halt irgendwie all die Probleme, die man jetzt halt seit so unglaublich vielen Jahren halt vor sich herträgt. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann das anfing, dass halt Datenscouting zumindest in der zweiten Liga angekommen ist. Ich glaube, so 2016 oder so würde ich das jetzt mal so ganz grob verorten, dass dann da die ersten Teams überraschende Erfolge irgendwie mit gefeiert haben und dann irgendwie, ich glaube, als wir hier mit dem Podcast angefangen haben, war es eigentlich an den meisten Standorten ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, glaube ich, angekommen, aber ja, dass man das jetzt einfach so lange halt nicht geschafft hat, da halt zumindest wie die Lücke zum Mittelfeld halt irgendwie quasi zu schließen auf diesem Feld. Man kann das ja dann irgendwann schon gar nicht mehr Innovation nennen, sondern halt, dass man halt einfach nicht mehr so gearbeitet hat wie überall sonst in der Liga und dass man das jetzt halt eben angehen wird, weil ich meine, es ist wirklich deutlich, du hast es ja auch gerade mit Borgerding gesagt und es wurde ja auch nochmal ganz klar gesagt, dass eben der Aufsichtsrat halt irgendwie das Profil eines digital arbeitenden Sportvorstands halt irgendwie ausgeschrieben hat. So, das sagt dir ja wirklich alles, was du wissen musst und zeigt dir irgendwie, dass es eigentlich, glaube ich, intern noch schlimmer gewesen ist, wie so häufig, als wir uns das hier die ganze Zeit ausgemalt haben. Und ich finde es auf jeden Fall auch total gut, dass da, glaube ich, jetzt jemand kommt, dem jetzt auch nicht der Ruf nacheilt, dass der halt irgendwie Dienst nach Vorschrift macht, ne? Sondern das ist, glaube ich, jemand, der wird jetzt schon auch einfach mal ein paar 16-Stunden-Tage schrubben und der wird auch ständig erreichbar sein, wenn er erreichbar sein muss, wenn es mal irgendwie darauf ankommt. Und wird vielleicht einfach ja so die ganze Art und Weise, wie man halt bei Fortuna arbeitet, halt irgendwie mal ein bisschen auf links drehen. Und das ist schon das, was der Verein halt gebraucht hat. Also ich glaube, er hat ja selber auch gesagt, dass es ihm jetzt darum geht, hier vielleicht auch die ein oder andere Komfortzone aufzulösen. Und da steht er dann ja schon auch mit seinem Namen für, dass er sowas halt irgendwie angehen kann. Und ich glaube, genauso wie du, Jan, dass er hier wahrscheinlich in 3 Jahren mit Sicherheit nicht mehr bei der Fortuna arbeiten wird. Entweder hat er hier Erfolg und dann wird ihm halt der nächste Verein, ein viel, viel größerer Verein, dann doch wieder eine Chance geben. Oder er hat halt keinen Erfolg, einfach weil das hier super schnell eskaliert. So, und dann, das sind einfach beides ziemlich, ziemlich realistische Szenarien. Ich sehe nicht so richtig das Szenario in der Mitte. Und deswegen stehe ich jetzt hier eben an diesem Punkt, dass ich nicht so genau weiß, was ich damit anfangen soll und halt eben so hin und her schwanke zwischen unglaublicher Aufbruchsstimmung und so einem Punkt in der Zeit, wo man, glaube ich, dann in der Rückschau auch einfach sehr, sehr gut wird sagen können, ja, natürlich war das halt das nächste Puzzlestück in diesem Sturz nach unten in die dritte Liga.
Ich glaube ganz ehrlich, dass Mislit das Glück hat, dass halt das sportlich Negative dieser Saison nicht ihm angelastet werden kann. Also selbst wenn er jetzt im Wintertransfer irgendwie die zwei, drei Leute nicht einschlagen, die Fortuna deshalb halt weiter nach unten rutscht, viel weiter geht's kaum noch, und so weiter und so fort, dann das Kind dann ist dann schon zu dem Zeitpunkt in den Brunnen gefallen. Ja, also das würde ich ihm, glaube ich, dann auch nicht anlasten, sondern das ist dann halt immer noch die Fehler aus dem Sommer. Das ist ja immer im Winter, muss man die Fehler aus dem Sommer halt wieder gut machen, und das ist ein Problem, wenn du halt im Sommer sehr viele Fehler gemacht hast. Aber gut, ja, ich wünsche ihm viel Erfolg, und ich wünsche ihm halt auch, dass der Verein da mitzieht. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins, dass sie mitgenommen werden auf diesem Weg, wenn er denn so eingeschlagen wird. Und dass Mislintat hat eben in den Bereichen, in denen er seine Stärken hat, eben einen positiven Impact auf die Fortuna hat, und in den Bereichen, wo er bisher Schwächen gezeigt hat, eben sich verändert, kann ja auch sein. Ja.
Ist er auch jetzt, wenn die Frage gestellt wird, warum bei Fortuna, ist jetzt nominell natürlich als Posten erstmal quasi der höchste Posten, glaube ich. Also ich glaube, er war noch nicht Sportvorstand. Ich weiß jetzt nicht genau, was er in Amsterdam war. So, aber auch da wurde ja in der Pressekonferenz drüber gesprochen. Also es ist quasi, da kann man es auch als Next Step, auch wenn es eine Liga oder zwei unter denen ist, die er sonst so, wo er sonst so gearbeitet hat. Aber es ist halt größere Verantwortung. Was ich inhaltlich aber noch ganz interessant fand bei dieser Pressekonferenz, war so diese Frage, wie machen sie das denn jetzt als Sportvorstand? Und ich finde, er hat mehr oder weniger gesagt, ich werde hier als Sportdirektor anfangen. Wir gucken erstmal, also wir werden jetzt erstmal jemanden für Scouting holen, am besten noch vor dem Wintertransferfenster. Also das sagt er ein bisschen freundlicher, aber mehr oder weniger sagt er das. So, das allererste, was wir brauchen, wird nochmal eine Person im Scouting sein. Da sind wir personell einfach, was die Anzahl an Personal angeht, viel zu klein aufgestellt. Also er hat sich nicht zur Qualität geäußert, kann er wahrscheinlich auch nicht so wirklich dazu den Mitarbeitenden. Und sagt aber relativ klar, einen neuen Sportdirektor brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Und er sagt auch mehr oder weniger, das kann ich und das ist jetzt auch gerade meine Aufgabe. Und es wird dann mit den Jahren so wachsen, dass ich dann auch mehr delegiere und so weiter und dann mehr so Vorstandsaufgaben übernehme. Aber Kommunikation ist ihm ja schon quasi entnommen, zumindest was so, wie nannte Borgerding das Corporate Communication oder so, das ist jetzt größtenteils bei Jobst. Aber ich finde den Ansatz halt gar nicht so schlecht, weil ich würde sagen, er ist dann Sportdirektor und Vorstand in einem, das heißt, er ist da alleiniger Verantwortlicher, ist auch die Frage, wie viel Christian Weber wirklich zu melden hatte, ob er nur Alofs zugespielt hat oder zugearbeitet hat oder wie auch immer, können wir nicht so richtig einschätzen, aber ich finde eigentlich diese Linie fand ich sehr nachvollziehbar. Und auch das finde ich einfach inhaltlich sinnvoll, dass er sagt so, nee, ich bin jetzt erstmal vor allem Sportdirektor mit allen Befugnissen und Stück für Stück werden wir hier vielleicht die Strukturen ein bisschen verändern und ich werde mehr in den Vorstand reinwachsen mit anderen Aufgaben. Jetzt werde ich aber erstmal vor allem meine Kompetenzen einsetzen und in längerfristig soll dann meine Kompetenz eben auch sein, Kompetenzen abzugeben an Leute, die ich selber aussuche und ich weiß, worauf es ankommt und wer gut ist in verschiedenen Aufgabenbereichen. Und das fand ich schon einen guten Ansatz, wenn wir nochmal die Brücke schlagen zur Vorstellung von Klaus Allofs. Damals vor 5 Jahren haben wir uns natürlich das Maul drüber zerrissen, wie Uwe Klein da an diesem Katzentisch stand und niemand wusste, wer macht denn jetzt eigentlich was und was soll das eigentlich? Hat Uwe Klein noch Aufgaben? Hat Klaus Allofs eine Aufgabe? Das ist jetzt relativ klar und eindeutig und das finde ich erstmal ziemlich gut so.
Auch da hätte man sagen können, so wie Björn Borger gegenüber Corporate Communication oder keine Ahnung was gesprochen hat, könnte man auch sagen, und das hast du halt die letzten Jahre, Klaus, bin schon ein älter Alofs überlassen. Irgendwie, naja. Dann ist da schön und feiner raus. Also, ne, Borger-Ding findet, man muss immer auf dem Zeit, immer auf dem der Höhe der Zeit, was Kommunikation angeht, und er ist super für Daten.
Für modernes Scouting und Daten und Analyse. Analyse ist sehr wichtig. Das finde ich aber auch geil. Also das ist krass, weil das für mich halt sofort super vertrauenserweckend ist, wenn da jemand sitzt, wie der Misslin hat, der die ganze Zeit von Analyse redet. Ich so, yes. Genau das. Und es ist eigentlich ein bisschen billig. Dass ich so billig zu haben bin, liegt auch in der Vergangenheit. Und, ja, aber du hast auch recht, Jan, mit deiner Spitze.
Ja, ich bin,
ja.
Ich bin skeptisch, was das alles angeht, aber ich hoffe natürlich auf das Beste. Sollen wir dann auch nach Elversberg schauen?
Nicht ohne noch, dass ich hinzufügen kann. Wahrscheinlich wärt ihr immer skeptisch gewesen. Das ist ja auch okay. In uns allen wohnt ein Skeptiker. Egal, wer uns da heute präsentiert worden wäre.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich die Auswahl anguckt. Ich weiß nicht, ob die besser gewesen wären. Also Misslinton hat aber halt schon noch ein bisschen mehr Gepäck als die beiden anderen. Weil er halt auch ein bisschen prominenter gesprochen worden ist in der Vergangenheit. Vielleicht auch nicht immer zu Recht.
Aber das ist ja trotzdem was auch, also, sorry, jetzt ist doch noch nicht weiter. Ja. Das passt auch zur Fortuna. So, es passt zur Fortuna, einen nicht Unbekannten da hinzusetzen. So, Fortuna ist nicht Paderborn. So, das ist ein größerer Verein, größeres Schiff, was man da zu navigieren hat. Und deswegen auch da, ja, muss ich sagen, fühlt sich irgendwie erstmal auch nachvollziehbar an, dass man da jemanden hinsetzt, der auf, ich meine, der muss auf Klaus Allofs folgen, so, ne? Riesenname. So, Fortuna.
Ja, Riesenname, aber vielleicht ja. Nicht Riesen, weißt du, da brauchst du, glaube ich. Ja.
Okay. Ich meine, fette Vita hatte der auch. So, ne? Der hat jahrelang in der Bundesliga gearbeitet. So, ja, also vor das 20 ist Jahren. Schon auch.
Ja,
das stimmt. Aber Misslintat ist jetzt halt ein bisschen aktueller. So, und hat natürlich trotzdem auch die, negative Berichterstattung.
Ich finde, aber es passt eigentlich überhaupt nicht zu Fortuna, diesen Transfer zu machen, gerade weil es halt irgendwie so jemand ist, der halt irgendwie für was Modernes steht, auch wenn er jetzt irgendwie schon länger im Geschäft ist. Aber wenn man einfach denkt, das ist halt jemand, der halt wirklich noch am Puls der Zeit arbeitet und
ja, hallo.
Der halt einfach fachlich gut ist so. Und das passt nicht zur Fortuna. Ich bin schockiert, dass die den genommen haben. Also als halt dieser Name Sebastian Schinzelords aufkam, ich muss auch sagen, ich habe mich mit dem kaum beschäftigt. Aber das war sowas, wo ich wieder dachte, ach so, man holt wieder jemanden vom VfL Wolfsburg. Ah, alles klar. Und ich war mir todsicher, dass der es wird. So, einfach weil das wieder so gepasst hätte. Und ich, ohne, wie gesagt, ich weiß wirklich kaum was drüber, wie der gearbeitet hat und so, aber es hätte einfach total gepasst und ich bin ehrlicherweise relativ froh, dass man nicht wieder irgendwie eine ganz, ganz wichtige Position mit jemandem besetzt hat, der vom VfL Wolfsburg kommt, weil man da halt einfach meiner Meinung nach über Jahrzehnte ja halt einfach sein Potenzial halt nicht ausschöpft bei diesem Verein und man einfach immer eine fehlende Leistungskultur eingeimpft bekommt. Und ich finde gut, dass wir da jetzt mal nicht diesen Weg gegangen sind.
Aber Innovation, hallo, Fortuna für alle. Ein Glück, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal über Fortuna für alle. Hä? Jetzt Elversberg, oder?
Elversberg. Ja. Der Trainer von Elversberg hat gesagt, als er auf die Aufstellung geguckt hat, dachte sich, oha, da ist ganz schön Qualität da, die ganzen Spieler, von denen er hoffte, dass sie ausfallen würden. Sind nicht ausgefallen.
Und ich dachte, noch eine kleine Quizfrage zum Anfang stellen. Ja. Also als kleinen Gag fangen, weil ich die Frage, glaube ich, in den letzten beiden Jahren auch jeweils einmal gestellt habe. Zu welcher Gemeinde gehört denn eigentlich Elversberg?
Wiesen.
Ja, verdammt. Ich hatte ein bisschen darauf gesetzt, dass es wieder vergessen wurde.
Wie heißt die Gemeinde?
Spiesen-Elversberg.
Ach so.
Das ist, genau. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall weitermachen. aber mich hat es auf jeden Fall amüsiert, weil ich es auch schon wieder, halt vergessen hatte.
Spiesen, ja, ja, ja.
Ganz genau. Okay.
Gut, die Aufstellung hatte es in sich. Nein, die Mannschaft.
Tim geht wandern. Gehst du eigentlich von deinem Mikro absichtlich weit weg oder ist?
Ach so.
Ja. Du grad, also, okay, ich höre, du läufst. Ich sehe dich schon durch dein Wohnzimmer tigern von links nach rechts. Ja.
Sorry.
In Gedanken versunken, wütend über das, was du hörtest oder auch nicht. Ja. Kannst du halt anfangen, was du zur Aufstellung zu sagen hast. Du Schinters Comeback.
Ja, also für mich hat sich das als erstes relativ offensiv gelesen. Und das war ja auch die Ansage, glaube ich, von Markus Anfang in der Pressekonferenz. Wir wollen auf jeden Fall da offensiv mitspielen und so weiter. Musste dann ein bisschen puzzeln, bis ich dann herausgefunden habe, dass natürlich Emma mal wieder die Außenverteidigerposition bekleiden darf mit seinem Offensivdrang. Aber erstmal habe ich so ein bisschen gedacht, gut, dann wird es wohl viele Tore geben, weil vielleicht schießen wir ja ausnahmsweise auch mal welche und Elversberg trifft jetzt auf jeden Fall auf eine Mannschaft, die mitspielen will. Das waren meine ersten Gedanken. Und Egoli, na gut, der hat ja bisher immer solide gespielt und es war ja eigentlich vorauszusehen, dass man ihn in der Anfangself sieht und nicht Jordi de Weis.
Ich fände es auf jeden Fall ganz spannend, dass man zur Viererkette gegangen ist, also dass man sich auch entschieden hat, Elversberg zu spiegeln. Ja, fand es eigentlich auch ganz gut, dass man Rasmussen mal wieder eine Chance gegeben hat. Irgendwie, es gibt ja niemanden, der sich da irgendwie auf den offensiven Außenpositionen da so richtig hervortut. Also irgendwie auch Raimund und Rasmussen wechseln sich da jetzt ja zuletzt irgendwie immer ab. Und ja, war auf jeden Fall erstmal ganz, ganz gespannt darauf, irgendwie das anzuschauen. War dann aber irgendwie auch gar nicht so einfach zu beginnen und eigentlich ja dann auch fast durchgängig durch die ganze Partie. Also es war ja wirklich dermaßen neblig und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, dass das irgendwie schon so ein bisschen als kleines Vorzeichen irgendwie zu deuten war. Also ich dachte mir irgendwie so, boah, mit dieser Kulisse, dieser Nebel irgendwie auf so einem Dorfplatz, irgendwie die Tribüne, die man da halt irgendwie anschaut, ist irgendwie komplett eine Baustelle. Du siehst eigentlich nur irgendwelche Spieler durch so einen Nebel laufen und im Hintergrund fährt halt irgendwie so eine Planierraupe irgendwie so hin und her. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Zukunft der Fortuna nächste und vielleicht auch noch die Saisons irgendwie darauf. Also da musste ich irgendwie sehr viel drüber nachdenken und habe mich irgendwie gleichzeitig auch gefragt, ob es keine orangen Bälle mehr gibt. Könnt ihr euch noch erinnern, dass man früher irgendwie immer, wenn es geschneit hatte und so mit diesen orangen Bällen gespielt hat, hat man die ja einfach komplett abgeschafft?
Nee, ich glaube, die gibt's noch, aber die werden sehr selten eingesetzt. Ich habe das aber auch gedacht, weil dieser Ball, der verschwand ja immer. Wenn so ein Ball hochgeschlagen worden ist, dann war er weg und auch aus Situationen im Strafraum wäre es auch ganz gut gewesen, vielleicht mal so einen roten, einen doch roten oder orangen Ball zu sehen. Ja, man sah wenig, das hilft unserer Analyse natürlich nicht. Ja. Und zur Anfangsphase hatte ich auch technische Probleme bei der Umsetzung, nicht nur Nebelprobleme. Könnt ihr vielleicht mehr zu sagen? Ich bin eingestiegen, da kam die Fortuna besser ins Spiel, würde ich sagen. Aber
die ersten 25 Minuten gehörten ganz klar Elversberg. Also im Prinzip stellte es sich so dar wie die Tabellensituation. Auch wenn es jetzt, wenn ich jetzt nicht sage, irgendwie, boah, die hätten da jetzt schon 3-0 führen müssen, die haben so 80-prozentige, also ganz ordentliche Chancen, sich eine oder andere herausgearbeitet, aber im Endeffekt hat Fortuna immer noch irgendwie so ein Bein dazwischen bekommen oder Flo halt eine Hand. Aber was ganz interessant war, was ja schon auffällig war, war, dass immer irgendwie Elversberg relativ schnell die Seiten verlagert haben und dann auf der einen Seite, meistens war es eigentlich eine Verlagerung von links nach rechts und dann
stand da Petkov meistens relativ allein und es musste noch in letzter Sekunde jemand dazwischen hechten und gegen ihn blocken, was dann zum Glück auch passiert ist. Und einmal ging es ganz schnell nach vorne über die andere Seite. Da war Emma zu weit nach vorne aufgerückt und hat gefehlt. Da musste dann Florian Kastenmeier aushelfen. Aber man hat schon gesehen, dass Elversberg einfach aus einer absoluten mit absolutem Selbstbewusstsein da gespielt hat. So dass ich mir in dem Moment eigentlich nur die Frage gestellt habe, wie lange geht das hier gut und wann fällt das 1-0 für Elversberg? Und dann nach einer halben Stunde hat Fortuna irgendwie geschafft, sich in das Spiel reinzumogeln. Und weil es auch noch 0-0 stand, war das sehr gut.
Aber es kam halt wirklich relativ überraschend. Also stimme ich dir auch zu.
Ja.
Ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, dass Fortuna die erste Ballbesitzphase hat, also dass man wirklich mal über mehrere Stationen so den Ball laufen lässt, ist in der 20. Minute. Und das resultiert halt dann darin, dass Elversberg halt den Ball erobert, einen Konter fährt und es halt einen freien Abschluss auf Florian Kastenmeier gibt. Also da dachte ich mir auch schon, ja, okay, gut, lieber wieder zurückziehen und zwei Ketten vor den Ball stellen. Was aber da auch schon vorher auffällig geworden war, war das, und das ist was mir ehrlicherweise sehr viel Mut gegeben hat, während dieser Partie schon, aber jetzt auch im Nachgang irgendwie viel Mut gibt, ist, dass man so gefährlich bei Standards war. Ne? Und da gibt's halt in der 18. Minute schon diese Riesenchance, dass man halt irgendwie aus dem Freistoß, der glaube ich fast an der Mittellinie ist, also weit weg, dass man mal irgendwie gefoult worden ist, den Freistoß einfach lang in den Strafraum schlägt und dann dieser riesige Elias Eguli das Kopfballduell gewinnt und Cedric da wirklich richtig stark abschließen kann, was dann sehr gut pariert wird. Aber das war so ein bisschen ein Vorbote einer Standardstärke, die sich dann irgendwie durch das ganze Spiel oder zumindest durch Phasen des Spiels halt irgendwie durchzieht. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Abstiegskampf da jetzt wieder hinkommen, dass irgendwie diese gefährlichen Standards von Muslia und von Appelkamp uns irgendwie torgefährlich machen können und wir außerdem vielleicht irgendwie uns noch die ein oder andere Variante überlegen können, wie man halt diesen Baum, diesen riesen Eguli halt irgendwie einbinden kann, um da vielleicht was auszuprobieren, dann ist das erstmal was Positives.
Das bleibt ja auch, ne? Also die Standardstärke, nicht nur in den ersten Minuten, sondern auch in der weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wichtig sein. Was mir aufgefallen ist, in der Phase, wo es besser wurde, hat die Fortuna es besser geschafft, Außenverteidiger einzubinden, was etwas ist, was wir euch über die Saison überhaupt schon mal gesehen haben. Vor allem Kenneth Schmidt auf links. Und da gab es vielleicht vielleicht der Spielplan nicht ganz aufgegangen, weil ich hätte mir schon eher vorstellen können, dass die offensiven Akzente eher dann von Ioa kommen sollen. Aber die Seite hat Elversberg relativ gut zugemacht. Aber es gab dann immerhin die Möglichkeit, wenn Schmidt aufrückte, nach vorne geschoben hat, halt einen längeren Ball auf Schmidt in den Raum zu spielen. Es gab dann sogar mal eine Situation, wo einfach blind so ein Ball in diese linke diesen linken Offensivraum gespielt worden ist. Da stand halt nur keiner. Aber das war dann halt schon das zweite, dritte Mal, dass halt Schmidt angespielt werden konnte oder halt angespielt werden sollte. Die ersten zwei Male hat es dann immer geklappt. Und das war, glaube ich, weiß nicht, ob es eine Umstellung war oder ob dann halt irgendwie Schmidt sich weiter nach vorne getastet hatte. Es kam dann nicht so viel bei rum. Das heißt nicht so viel warum, aber es gab schon irgendwie auch Chancen, an denen ja Itten knapp vorbei spielt und so weiter und so fort, wo man sich denkt, wenn es halt eben nicht Kenneth Schmidt wäre, sondern halt ein Außenverteidiger mit noch mehr Dynamik, und das ist jetzt auch keine Kritik an Schmidt, den das ist ja hoffentlich in den letzten Folgen klar gewesen, den finde ich nämlich eigentlich insgesamt einen wichtigen Bestandteil in diesem Kader und bin sehr zufrieden mit ihm, aber er ist natürlich irgendwie kein linker Außenverteidiger, der vielleicht auch mal ein bisschen Meter macht da auf der Seite, da hätte vielleicht auch ein bisschen mehr daraus werden können aus dieser Situation, dass eben die Fortuna da hin und wieder in Gelegenheiten kam, eben Offensivakzente zu setzen ab dieser Phase, die ihr gerade beschrieben habt, wo es eben besser wurde. Und das ist vielleicht etwas, was hoffentlich im nächsten Jahr, wenn der das Diamantenauge gesehen hat, dass die Außenverteidigerposition schlecht besetzt ist, vielleicht noch ein bisschen mehr gehen kann. Ja, in Erinnerung an Daniel Thune, die Außen bespielen.
Ja, uns geht auf jeden Fall dann spätestens ab der 30. Minute wirklich klar in Richtung des Elversberger Tors. Aber Fortuna bleibt eigentlich vor allen Dingen durch Standards gefährlich und hat wirklich dann eben auch bis zur Pause noch zwei wirklich hochkarätige Gelegenheiten. Beide jeweils von Jesper Dahland. Einmal gibt es einen Freistoß fast von der linken Eckfahne, wo Dahland dann irgendwie aus wahrscheinlich drei, vier Metern aus kürzester Distanz zum Kopfball kommt und den halt irgendwie nicht ganz perfekt platzieren kann, aber auch einfach sehr, sehr gut gehalten vom Elversberger Torhüter und dann eben nochmal ganz kurz vor der Halbzeit, auch in der Phase, als man, glaube ich, zwei, drei Standards am Stück hat, die eigentlich alle gefährlich sind, gibt es da auch so ein Gewurschtel eigentlich so zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Linie, wo dann auch Dahland nochmal mit dem Fuß halt abschließen kann und leider den Querbalken trifft. Also das war dann auch so der Punkt, wo wir, glaube ich, dann schon das erste Mal so richtig frustriert alle gewesen sind, weil kurz danach wird dann halt eben zur Pause gepfiffen und ich glaube, wir haben uns da alle schon wieder gedacht, ja gut, wir kennen das ja mittlerweile von Fortuna mit dem gute Halbzeit, schlechte Halbzeit, wie immer, die gute Halbzeit sorgt nicht dafür, dass man in Führung gehen kann und dann wird man in der zweiten Halbzeit irgendwann in Rückstand geraten und schlecht spielen und ja, da hat auch dann der Kommentator ja nochmal mehrfach darauf hingewiesen in diesem Spiel auch von Sky, wie häufig die Fortuna einfach in Rückstand gerät und dass sie, glaube ich, dass es einfach fast unmöglich ist, dann halt irgendwie noch wirklich was Zählbares mitzunehmen, wenn man eigentlich immer das 1-0 frisst.
Aber es sollte anders kommen in der zweiten Halbzeit, obwohl die ja mit der Verletzung von Dahland schlecht möglichst beginnt. Mhm. Aber
ja, die Device. Ja, das ist auch eine bittere Voraussehung, ne? Dass halt irgendwie Device reinkommt und man irgendwie schon denkt, so, oh, der hat jetzt natürlich irgendwie nicht so wahnsinnig viel Spielpraxis. Natürlich würde man sich in dem Moment dann halt irgendwie eigentlich Kenneth Schmidt auf dieser Position wünschen. Den kannst du aber halt auch links nicht wegnehmen, weil es halt wie für Lenz wahrscheinlich wieder nur für ein paar Minuten reicht. Schwierig. Wie sich dann ja später halt auch herausstellt, reicht es dann ja doch für relativ viel Zeit dann irgendwie bei Lenz. Das wird gleich nochmal Thema werden. Und umso bitterer, dass dann ja Jordi de Weijs auch so ein bisschen zum tragischen Helden dieses Spiels dann halt eben später auch wird.
Ja, aber wie bitter ist das denn bitte auch für Dahland? Also ich meine, wir haben in dieser Saison sehr häufig über ihn gemeckert, aber das war gerade auch durch seine auch Offensivimpulse wirklich eine Partie, wo ich sage, angekommen auf jeden Fall in der ersten Mannschaft. So möchte ich eigentlich Jesper Dahland sehen. Und in dem Moment natürlich geht es nicht weiter. Also es ist irgendwie symptomatisch.
Ja, und dann folgen eigentlich im Minutentakt hochkarätige Chancen für die Fortuna.
Ja, das also, liegt allerdings nicht daran, dass Jordi de Weijs eingewechselt wurde, aber ja.
Na, ja, schon auch. Der hat ja schon auch eine dieser Chancen, wenn vielleicht jetzt auch nicht die allergrößte. Aber das war was, wo ich mir wirklich richtig die Augen gerieben habe und wo ich vielleicht jetzt im Nachhinein auch sagen würde, das waren wahrscheinlich die besten 10 Minuten der Saison. Und beginnt auf jeden Fall damit, dass man halt mal im Pressing den Ball gewinnt, weil die Elversberger einen Fehler machen. Muslia gewinnt den Ball, kann ihn dann halt in den linken Halbraum zu Rasmussen legen. Ja. Und er hat dann die erste von seinen hochkarätigen Chancen und trifft dann halt aus kurzer Distanz den Torhüter, der halt wieder hervorragend hält. Aber,
ja, der ist schon gut gewesen.
Ja. Aber schon einfach unfassbar, was Rasmussen halt irgendwie wieder für eine Chance vergibt.
Es wird ja auch mit jeder verpassten Möglichkeit nicht einfacher, muss man sagen. Macht sich wahrscheinlich einen dicken Kopf. Genau, dann kurz nach der Rasmussen-Chance kommt nach einer Ecke der Abschluss von Jordi de Weijs knapp vorbei. Das ist das, was du eben meintest, richtig?
Ja, ja, genau. Also das, und ich glaube, da haben wir ja, glaube ich, alle auch unseren Atem angehalten. Also wie geil wäre das gewesen, wenn Jordi de Weijs mit so einem schönen satten Schuss aus 16 Metern
da getroffen hätte. Eine Minute nach der Einwechslung.
Ja, absolut. Also, ne, aber es kommt natürlich halt eben ein bisschen anders. Der Ball streicht 2 Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Aber die Fortuna bleibt auf jeden Fall weiter dran und ja, produziert dann die nächste slapstickhaft vergebene Chance, kurze Zeit später. Appelkamp schickt Rasmussen auf der rechten Seite und der es dann wirklich mal richtig, richtig gut macht. Also genau das, weswegen man eigentlich denkt, so boah, der Spieler, der kann eigentlich so viel, überläuft dann halt einfach mit Power seinen Gegenspieler, kommt durch bis zur Grundlinie und legt dann halt mit rechts den Ball in den Rückraum zu Muslia am 5-Meter-Eck und der muss halt wirklich nur noch den Fuß hinhalten und schafft es halt irgendwie aus 3 Metern diesen Ball halt über den Kasten zu jagen und hat natürlich dann das Pech in der Situation, dass der Ball halt so ein bisschen springt, so ein bisschen hoppelt, aber das sieht man halt auch schon, während der Ball unterwegs ist. So. Also und der hat ja wirklich genug, der Ball ist jetzt ja auch nicht scharf, der da von Rasmussen kommt, ne? Und da hat Muslia wirklich genügend Zeit, vielleicht nochmal seinen Fuß ein bisschen zu justieren und halt den Ball nicht leicht unterhalb der Mitte, sondern vielleicht leicht oberhalb der Mitte zu treffen und dann steht es da auf jeden Fall 1-0. Ja. Also unfassbare Szene, wirklich.
Ja, genau das habe ich mir aufgeschrieben. Nicht mehr zu fassen, das Ganze. Also, und dann, als wollte man dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, eine Minute später ein Steilpass von Schinter auf Rasmussen und der versemmelt die nächste hochkarätige Chance. Also ich weiß nicht, irgendwie wollte ich da auch eigentlich gar nicht mehr weitergucken, weil es war zwar die stärksten 10 Minuten der letzten Zeit, der gesamten Saison, keine Ahnung, aber wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, wenn man diese ganzen vergebenen Chancen gesehen hat, dann wusste man, am Ende würde man sich wieder ärgern.
Deswegen hat sich Markus Anschan gedacht, den Tim, den erlöse ich jetzt. Und ich wechsle. Und dieser Wechsel, den habe ich bis heute nicht verstanden. Schinter raus, ja. Rasmussen raus. Dafür kommen Lenz und Raimund.
Also ist im Nachhinein vielleicht einer der schlechtesten Fortuna-Trainer-Momente jemals. Also das ist der schlechteste In-Game-Coaching-Moment, den ich seit langem mitbekommen habe. Also unfassbar. Ich habe wirklich komplett die Nerven verloren, als ich das gesehen habe. Ja, also zum einen nimmt er ja irgendwie mit Appelkamp und Rasmussen gerade die beiden raus, die wirklich in den 2 Minuten vorher in ihrem Zusammenspiel 200%ige Chancen kreiert haben, die einfach immer besser reinfinden und bringst halt eben dann Leute rein mit Raimund und Lenz, wo du ja irgendwie auch weißt, okay, also schon das ist ja schlimm, aber bringst dann halt eben Lenz und Raimund halt irgendwie rein, wo du halt weißt, das sind 2 Leute ohne Spielpraxis, die jetzt auch nicht dafür stehen, dass du sagen kannst, okay, wir bringen jetzt hier nochmal frische Leute rein, sondern du weißt, dass du ja im Augenblick damit ziemlich sicher halt irgendwie eher einen Leistungsabfall bekommen wirst. Plus, und das ist das Allerschlimmste an der Sache, du stellst das System um und gehst halt wieder zurück auf die Dreierkette. Irgendwie, ich würde das jetzt mal fast als das Verlierersystem betiteln, einfach dadurch, wie halt einfach diese Saison bisher gelaufen ist. Das ist ein System, mit dem wir, glaube ich, nicht besonders viel Gutes verbinden. Und man hatte ja schon 1-2 Mal irgendwie ganz, ganz gute Spiele oder zumindest Phasen in diesem 4-2-3-1. Und vor allen Dingen, es funktioniert im Augenblick. Es funktioniert doch. Wieso willst du irgendwas ändern? Du hast dieses zarte Pflänzchen, dass gerade mal irgendwas funktioniert in einer Saison, wo nichts funktioniert. So, das musst du wie ein rohes Ei behandeln, was du da halt gerade in deiner Hand hast. Und ich verstehe nicht, wie man da zu diesem Ergebnis kommen kann, dass man da jetzt irgendwas ändern muss. Und das Resultat ist ja letztendlich dann auch, dass Fortuna einfach danach keine Torchance mehr hat und Elversberg halt wieder ins Spiel kommt. Super.
Ja, es ist wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Wir haben ja da in unserem Chat schon irgendwelche Möglichkeiten hin und her überlegt. Aber also, es ist, wenn jemand eine gute Idee hat, soll er uns bitte schreiben.
Einfach, also klar. Lu hat es eigentlich schon gesagt. Der Populist in mir wollte halt, dass irgendwer von der Tribüne kommt und in dem Moment Markus Anfang einfach entlässt. Also es war klar, also vor allem, weil es in dem Moment, das, was danach passiert ist, in der nächsten halben Stunde, es war ja nicht so, dass es in der 80. Minute oder so ist, oder in der 70. Das war in der 63.
63, ja.
Du hast noch so viel zu spielen. Diese Mannschaft ist so dysfunktional und einmal funktioniert was und dann beendest du das. Und dann verlierst du auch noch. Ja. Also, weil du keine Torschüsse mehr hast. Weil nichts mehr, doch, wir haben 6 Torschüsse noch, aber nichts mehr gefährlich ist.
Das ist einfach raus. Ja, ich habe mir kaum noch was richtig gefährlich ist. Auch
Freistöße für Elversberg. aber ja.
Aber das kommt halt auch noch dazu, ne? Dass ja auch Elversberg dann halt nicht mehr viele Situationen, also die haben ja auch nicht viele Situationen dessen. Ich habe mir genau noch zwei prägnante Szenen aufgeschrieben. Das ist halt irgendwie noch einmal der Doppelwechsel von Fortuna und 5 Minuten vorher halt der Führungstreffer von Elversberg. Aber eigentlich ab diesem Wechsel fragt man sich nur noch, oh, ich bin gespannt, wie sie es halt jetzt vergeigen werden. Aber im Grunde hat man halt dann ab diesem Wechsel hat man halt mit der Partie halt abgeschlossen und ja, ich hatte auch einfach dann innerlich relativ abgeschlossen und habe mich dann auch darauf beschränkt, irgendwelche Sachen in unseren Chat zu schreiben und zu reagieren. Aber das sagt ja schon alles, dass man halt irgendwie beim Stand von 0-0 dann halt irgendwie aufhört, ständig auf den richtigen Bildschirm zu blicken, weil man einfach so frustriert ist und weil man auch einfach genau wie alle anderen Fortunen auf der Welt halt auch weiß, was jetzt passieren wird.
Ja, auf jeden Fall, um es nochmal leider so deutlich zu sagen, nicht nur, dass Schinter und Rasmussen irgendwie gerade gemerkt haben, dass sie ganz gerne miteinander kicken und gute Ideen gehabt haben. Lenz und Raimund können halt das Spiel überhaupt gar nicht beleben. Raimund schießt einmal aus der Distanz. Lenz ist völlig unsichtbar. Und leider wurstelt dann, also wird auf der anderen Seite gut gewechselt. Ein gewisser Herr Stange vom HSV ausgeliehen, 18 Jahre, wurstelt dann ja auch noch einen Ball zum 1-0 rein. Da sieht Emma nicht gut aus, aber auch Florian Kastenmeier nicht, aber ist auch ganz viel Glück dabei. Und so ist es nicht nur so, dass uns, was uns nach dem Wechsel klar war, dass bei der Fortuna am Ende auf der Habenseite die Null steht, sondern ja, es steht dann am Ende auch noch 1-0 und man geht wieder mit leeren Händen nach Hause.
Ja, und ich finde, man kann schon auch immer sagen, der wirklich spielentscheidende Fehler unterläuft halt Jordi de Weijs. Und dass halt Elversberg überhaupt zu dieser Umschaltsituation kommt, das ist halt, weil
ja, aber danach kann man das auch
35 Meter, ja. Ja, 35 Meter vorm Tor, 40 Meter vorm Tor, Rücken zum gegnerischen Tor, spielt halt Jordi de Weijs eine Bogenlampe in Richtung eigenes Tor, die halt ungefähr da wieder runterkommt, wo er vorher gestanden hat. Völlig unnötig, den kann er in alle Richtungen schießen und dass sowas halt bestraft wird. Also das ist ja auch was, das kannst du nicht damit erklären, dass er halt keine Spielpraxis hat. So, das ist einfach ein absoluter kolossaler Aussetzer. Und das macht es dann halt irgendwie extra nochmal bitter.
Ja, das stimmt schon. Ist eine verdammt bescheuerte Situation. Aber danach gibt es auch noch Möglichkeiten, das Ganze zu stoppen. Ich würde jetzt nicht 100% auf de Weijs einschlagen wollen.
Nein, hast du schon recht. Das kann man hinterher noch verteidigen, aber wir wissen eigentlich auch. Also ich wusste halt auch, als Jordi de Weijs diesen Ball spielt und ich mir an den Kopf fasse, dass das jetzt der Moment ist. So. Und so kommt es dann auch. Weil irgendwie muss man halt dieses Tor bekommen, weil es einfach diese Saison ist, wo man dann dieses Tor bekommt, damit wir halt 1-0 verlieren können. Und so kommt es dann auch. Und ja, man schafft es dann halt eben auch nicht, am Ende nochmal wirklich Gefahr auszustrahlen. Und ja, und so geht halt eben dann dieses Spiel zu Ende. Also ich finde es am Ende halt auch krass, sich dann die Statistiken anzuschauen. Man sieht dann irgendwie auch, wie expected goals halt täuschen können. Ne? Also auch egal, bei welchem Datenanbieter man da schaut. Also das gibt es halt nicht wirklich wieder, was Fortuna da für Chancen gehabt hat eigentlich. Fand ich einfach relativ kurios.
Die haben einen sehr hohen, die haben irgendwie einen 2,54
ja,
expected goal wert. Das ist doch ziemlich viel.
Ja.
Also, das ist, glaube ich, der Abstand höchste dieser Saison. Aber mit Abstand.
Gibt es einfach sehr unterschiedlich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mich auch durch die Statistiken geklickt. Gibt es einfach andere, unterschiedliche Datenanbieter. Bei manchen
sind die bei 1,4 ist halt ungefähr,
ja,
kommt der dem
aber bei
entgegen,
manchen ist es bei der Hälfte.
Auch mit 2,54, so. Es ist der höchste Expected Goal Wells der Saison. Das liegt aber auch daran, dass das halt das beste Saisonspiel war, würde ich sagen. Und auch wenn man da halt sogar große Phasen halt irgendwie rausnehmen kann. Aber es liegt halt eben auch daran, dass man halt einfach mal mindestens 4 bis 5 absolut hochkarätige Chancen hatte. Also Das ist ja auch ein Spiel, wo, wenn man, also da sind ja wirklich dann auch gerade so diese Chance von Muslia und die von Rasmussen mit dabei.
Ja.
So, wenn dann halt irgendwie noch von da, und das von Daland auch, wenn du das Spiel 5-0 gewinnst, dann sagst du, hey, wir waren halt heute effizient. Wenn du ein Spitzenteam bist, dann ist ein 5-0 an so einem Tag ein logisches Ergebnis. Weil man halt sagt, so, ja klar, ne, ein Spitzenteam wie die Fortuna, die macht sowas halt. Wenn Elversberg diese Chancen gehabt hätte und 5-0 gewonnen hätte, hätten wir auch gesagt, so, ja klar, ein Spitzenteam, wenn man halt wie so viele Abschlüsse aus so naher Distanz halt macht, so, ja, dann kann das halt passieren, so.
Ja, ein 5-0,
also dafür
waren dann die Großchancen jetzt nicht da, aber wir wissen, in welche Richtung du argumentierst. Also ich finde auch, dass es tatsächlich das, was momentan bei der Fortuna halt einfach gar nicht funktioniert, nochmal perfekt auf den Punkt gebracht hat, das Spiel, nämlich die Abschlüsse. Und es wurde ja auch schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel angemerkt, und Markus Anfang hat ja darauf hingewiesen, dass das Torschusstraining eines der wichtigsten Elemente im Training jede Woche jetzt sei, woraufhin dann noch eine Nachfrage von einem der Reporter kam, der wohl Kibitz gespielt hatte beim Training, dass das nicht so überzeugt, mit letzter Überzeugung durchgeführt worden wäre, das Torschusstraining. Und die letzte Überzeugung dieses, ja, wir wirken halt auch, genau wie das dann Elversberg auf der Gegenseite macht, wir wirken halt auch mal einen Schuss irgendwie rein. Also da merkt man halt einfach, wo gerade das Problem liegt, und man ist auf der anderen Seite aber auch ganz beruhigt, dass man halt sagt, wenn irgendwann vielleicht mal was ins Laufen kommt und kippt, dieses Mal hat man zumindest die Chancen sich herausgespielt. Und natürlich dafür, kann man doppelt und dreifach auf Markus Anfang schimpfen, dass man dann in dem Moment wechselt. Aber das haben wir jetzt schon gehabt.
Ja, ich würde das Wort Problem nicht im Singular nehmen. Also da gibt es noch ein paar andere. Aber ja klar. Na gut.
Eine Frage wollte ich mir nur noch erlauben, bevor wir weitergehen. Es ist ja schon bemerkenswert, dass Schinter plötzlich in der Startelf stand. Wie hat der sich denn geschlagen? Also ich habe jetzt schon gehört,
sollte man nicht so gut sehen.
Rasmussen. Ja, okay.
Konnte man einfach nicht so gut sehen.
Erkennen,
also man konnte halt so ein paar Torschussvorlagen, die zwei, die er hatte, die konnte man noch sehen, aber ganz ehrlich, da war halt auch... Es sind einige Spieler im Sumpf einfach verschwunden. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung.
Ja, aber es ist ja so eine Phase von Fortuna, so in dieser guten Phase, in dieser guten halben Stunde von, weiß ich, grob 30. Minute bis zu dem Doppelwechsel, da hat er auf jeden Fall ein paar gute Szenen. Ansonsten würde ich auch zustimmen, dass man, wie so vieles bei dem Spiel, das halt einfach nicht so gut erkennen konnte und das eher so vermuten musste. Was ich aber anfügen würde, ist, dass dieser eine Pass, ich meine, ihr habt den jetzt hoffentlich alle vor Augen, der letzte Pass, bevor Rasmussen und Schinter ausgewechselt werden, dass das wieder so ein Vintage-Schinter-Pass war, so den wir jetzt lange nicht gesehen haben und den Schinter immer nur spielt, wenn er richtig in Form kommt. Und das hat richtig mein Herz hüpfen lassen. So, also von daher, das ist schon auch gut, wenn man halt mal jetzt, wenn wir ab und zu auch mal wieder ein bisschen Optimismus hier reinbringen. Und ich werte das als kleines Zeichen dafür, dass es bei Schinter gerade auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Ja. Also wenn ich das Spiel zusammenfassen sollte, ist im Mittelfeld eher nicht die prägende Figur gewesen an dem Tag. Es ist schon auch phasenweise das Spiel an ihm vorbeigelaufen, aber er hat wieder eine hervorragende Passquote und eben einen Signature-Pass angebracht.
Ja, aber es ist natürlich, wenn Lou sagt, der zweite Fehler bei der Auswechslung von Shinta Appelkamp ist die Systemumstellung, dann ist das ja eigentlich logisch. Dass wenn du Shinta da rausnimmst, musst du das System umstellen. Weil so ein Spieler wie Shinta Appelkamp hast du nicht noch ein zweites Mal. Ja. Und dass er vielleicht auch nicht irgendwie im Mittelfeld nicht die prägende Figur ist, auch das ist klar. Er soll ja nicht den Spielaufbau hinten aufziehen, sondern er soll halt diesen letzten Pass spielen. Und deshalb ist das halt vollkommen in Ordnung, wenn er bei so einem Spiel das zweimal gemacht hat und es wird gefährlich.
Definitiv. Also, aber die Pässe kamen ja erst relativ kurz vor seiner Auswechslung. Und bis dahin ist das Spiel halt dann doch an einigen Stellen an ihm vorbeigelaufen. Ja,
weil es
halt,
ne, Standardlastik war und so, das haben wir, ne?
Aber vielleicht, wir können jetzt den Strich unter das Shinta-Kapitel machen. Vielleicht hat Markus Anfang gedacht, oha, er findet zu seiner Form, dann muss ich mich ja nach dem Spiel noch fragen lassen, warum ich bisher ihn so wenig habe spielen lassen, dann nehme ich ihn mal schnell runter.
Für Fürth schonen.
Ja, genau.
Ja, wie sehen wir jetzt eigentlich im Augenblick so die ganze Debatte um Markus Anfang, Moritz? Ich glaube, in der Pressekonferenz heute wurde ja schon irgendwie auch nochmal was zu der Personalie Markus Anfang gesagt.
Naja, es wurde gesagt, dass er auf jeden Fall gegen Fürth Trainer ist und das ist mehr oder weniger die einzige Garantie, die es jetzt gerade gibt.
Und dass ihm die Kabine gehört, auch gegen Fürth, dass dem Trainer nämlich immer die Kabine gehört. Also das war auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Aussage von Mislintat, dass er niemals in die Kabine gehen würde.
Also Tim, es gibt eine mexikanische Netflix-Serie über so einen Fußballverein, kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Ganz, ganz großartig, vor allem wenn man sehr gut Spanisch spricht. Ganz fantastisch. Und da sieht man unter anderem, was passiert, wenn sich die Vorstände auch mit in die Kabine begeben. Also da hat er sehr viel Recht.
Naja, ist das diese Serie, wo Diego Maradona den Verein trainiert? Oder welche ist das?
Nee.
Los Cuervos. Die finde ich auf jeden Fall auch ziemlich kurios.
Nee, Los Cuervos also, heißt das, glaube ich. Fantastisch.
Es für Mistit hat ja zwischenzeitlich nicht nur Kabinenverbot beim BVB gehabt, sondern einfach auch Trainingsplatzverbot, ne? Wenn er das sagt, dann hat das auch so ein gewisses. Also, das hat er nicht immer von Michael Zorc gelernt, so, sondern das hat er auch zwischenzeitlich auch mal, musste er dann auch per Verbotshinweis entfernt werden, um gewisse Grenzen nicht zu überschreiten.
Naja. Vielleicht hat er das ja gelernt.
Ja. Wir haben das gelernt.
Ja, die große Frage ist ja, ob demnächst Markus Anfang bei uns Platzverbot erhalten sollte oder nicht. Ich finde es ja schon, also im Prinzip haben wir ja vorletzte Folge auch schon relativ viel darüber geredet, dass das Tischtuch zwischen uns und Markus Anfang zerschnitten ist. Ich weiß nicht, ob er es schon mitbekommen hat, aber es ist so. Und jetzt könnte man aber ja sagen, dass zumindest wirklich in den letzten Spielen jetzt wie das klang, bis zu diesem ja offensichtlichen Wechselfehler, man doch irgendwie eine Art Entwicklung in der Mannschaft sieht, weil Sachen besser funktionieren, weil man sich viele Chancen rausspielt, weil man jetzt gerade gegen den ersten und den zweiten der Tabelle jeweils sehr gut ausgesehen hat, ohne Zählbares. Und könnte ja jetzt argumentieren, dass da jetzt endlich nach 2 Monaten oder was so eine Entwicklung stattfindet, wo man sagen kann, okay, da könnte es in eine richtige Richtung gehen. Wenn, da kann man auch sagen, gut, Fehler machen ist sehr menschlich. Vielleicht hat er sich wirklich einfach vertan. Aber wo wir ja immer drauf pochen, ist, dass wir irgendwie sehen müssen, dass es eine spielerische Entwicklung gibt. Und das war ja auch der einzige Grund, würde ich sagen, weswegen wir auch dann irgendwann seufzend hingenommen haben, dass wahrscheinlich Daniel Thun entlassen werden sollte, weil es eben diese Entwicklung nicht mehr gab. Zumindest haben wir die nicht mehr wahrgenommen. So. Wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, wenn Daniel Thune immer noch Trainer wäre jetzt, ob wir dann auch 17. wären und die letzten gefühlt 8 Spiele nur verloren hätten.
Ich glaube, das hängt jetzt
natürlich nicht. Aber ja.
Genau, das ist jetzt natürlich mit Mislint hat komplett nochmal neu aufgestellt. Ich glaube halt, Markus Anfang hat dann eine Chance, wenn Mislint hat niemanden findet, den er für besser hält. Und ich kann mir auch, so wie ich Mislint halt einschätze, und so wirkt er ja auch, ist Mislint halt erstmal keiner, der jetzt in Krefeld die Tennisplätze abklappert, sondern erstmal schaut, ob es nicht spielerisch vom Ansatz her Trainer gibt, die besser passen. Also nicht nur ein Knurrer, der die Mannschaft irgendwie mit Feuerwehrschlauch in der Liga hält, sondern dass es tatsächlich auch einen anderen Ansatz hat, wo man sagen könnte, der kann die Mannschaft tatsächlich auch sportlich über Motivation und irgendwie Einzelpotenziale abschöpfen, irgendwie verbessern. Und da weiß ich halt nicht, ob er das findet. Ich glaube, das ist so die Chance, die Markus Anfang hat, dass die Mannschaft, dass der Verein vielleicht doch lieber einen bräuchte, der halt irgendwie über Persönlichkeit diese Mannschaft irgendwie nochmal an der Ehre packt und aus dem Sumpf zieht. Das ist wahrscheinlich so, aber ob Mislintat jemand ist, der solche Trainer einstellt, weiß ich halt nicht.
Finde ich auch schwer vorstellbar, ne? Dass Mislintat quasi als erste Amtshandlung Friedhelm Funkel reinstalliert, schon schwierig, sich vorzustellen.
Aber unabhängig davon, ob jetzt Mislintat irgendjemand konkret im Auge hat oder nicht, vielleicht hilft er auch beim Trainer irgendwie Datenscouting, keine Ahnung, ist das, was wir doch gerade diskutieren, ob das noch ein Trainer für die Rückrunde ist, doch überhaupt nur dann ein Thema, wenn man jetzt nicht das letzte Spiel gegen Fürth auch noch vergeigt und dann auf Platz 18 überwintert? Oder geht ihr sogar davon aus, dass bei einem negativen Resultat im nächsten Spiel Markus Anfang noch zu halten ist? Also ich persönlich nicht. Also ich glaube, die absolute Voraussetzung, um überhaupt noch über eine weitere Beschäftigung von Markus Anfang zu diskutieren, spielerische Entwicklung hin oder her, ist, dass man zumindest das Spiel gegen Fürth nicht verliert. Aber wenn man das auch noch verliert, also dann ist er doch gar nicht mehr zu halten.
Es wird auch mit dem einen Sieg gegen Fürth inhaltlich immer noch schwierig sein, das zu rechtfertigen, aber.
Richtig, ja, ich wollte nur einordnen, dass eure Diskussion auf der Basis eines Siegs gegen Fürth gerade stattfindet. Ansonsten brauchen wir gar nicht diskutieren.
Dann wird da jemand recht. Ja. Das ist eine Diskussion, die man nach einem gewonnenen Fürth-Spiel führen kann oder auch nicht mehr führen muss. Das stimmt, ja.
Ja, vielleicht ist das so und vielleicht brauchen wir da gar nicht weiter drüber zu reden.
Also oder? Ich würde da jetzt nicht mehr drüber reden, sondern meine Meinung steht da. Also die Frage ist halt, was beim Unentschieden passiert ist, für mich noch ein bisschen unklar, aber da kommt es vielleicht dann doch auf die Art und Weise an. Aber bei einer Niederlage ist Markus Anfang nicht zu halten. Das ist meine ganz klare Meinung hier. Aber außerdem hat ja auch die Konkurrenz drumherum gegeneinander gespielt, sodass man jetzt, um das noch einmal festzuhalten, wir hatten so mehrfach angedeutet, auf Platz 17 steht. Das heißt, wenn man nicht noch sein Punktekonto ordentlich aufbessert, dann wird man sich noch freuen darüber, dass die Winterpause extrem kurz ist, allein um diese schreckliche Tabelle nicht so lange anstarren zu können. Auf der anderen Seite kann man dann die möglichen Kurskorrekturen am Kader nicht so wirklich umsetzen bis zum Beginn der Rückrunde. Aber das ist dann vielleicht was für die nächste Folge. Aber momentan steht da ein Platz 17. Und ich glaube, die größten Schwarzmaler hätten vor der Saison nicht für möglich gehalten, dass man nach 16 Spielen auf Platz 17 steht von 18 Mannschaften.
Wow. Wie sieht's dagegen Fürth aus, Lu? Werden wir da nur so Ruder rumreißen?
Also zumindest nachdem ein Klaus gegangen ist, kommt ein anderer Klaus zurück nach Düsseldorf für ein Spiel.
Ja, gut, dann haben, wissen wir ja schon, wer der schnellste Spieler auf dem Platz sein wird. Aber ja,
abwarten. Das wird gleich nochmal genauer angesprochen. Zunächst mal nehme ich aber eine kleine Ausfahrt. Ich hoffe, das sei mir noch gegönnt. Und zwar finde ich es ganz spannend, dass es relativ deutlich danach aussieht, als würde Greuther Fürth nächstes Jahr mit einem anderen Namen in der zweiten Liga antreten. Und zwar wieder mit dem alten Namen SPVGG Fürth. Also Spielvereinigung Fürth, dafür steht es. Unter dem Namen hat die Fußballabteilung bis 1995 auch gespielt, dann fusioniert, da kommt eben dieser Name Greuther her, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen, weil es jetzt eben auch schon 30 Jahre her ist, damals fusioniert, also führt mit der Fußballabteilung des TSV Westenbergskreuth, das ist ein Ort, der halt irgendwie in der Nähe von Fürth liegt, aber da liegt schon und sind schon auch viele Kilometer dazwischen, also irgendwo aus Franken auf jeden Fall. Und Fürth hat zu dem Zeitpunkt große Schulden und die TSV Westenbergskreuth bringt eben das Kapital mit, um Fürth damals in der drittklassigen Regionalliga Süd zu retten. Lange hat, glaube ich, der damalige Präsident Hack von Westenbergskreuth Fürth jetzt geführt, aber der ist jetzt in den Ruhestand gegangen und hat wohl jetzt auch so ein bisschen hinter den Kulissen sein Okay gegeben, weil es eben lange schon diese Bestrebungen gab, den Namen wieder zurückzuändern, dass er damit jetzt irgendwie zufrieden wäre. Und von daher ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass man das auf der nächsten Jahreshauptversammlung vor Jahresfrist halt beschließen wird und dass dann im nächsten Jahr oder spätestens im übernächsten dann die SPVGG Fürth unser Gegner in der zweiten Liga sein wird. Oder vielleicht auch in der dritten. Also es ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass beide Vereine bis dahin drittklassig spielen. Fürth hat auf jeden Fall ähnliche Probleme wie wir in den ein oder anderen Bereichen. Es gibt auch noch Sachen, die bei Fürth noch schlechter laufen als bei uns. Seit Oktober 2024 hatte man 5 hauptamtliche Trainer, also seit man Zorniger entlassen hat. Das hätte jetzt, wenn wir da im August oder September drüber geredet hätten, von mir wahrscheinlich einen suffisanten Kommentar gegeben, aber jetzt im Augenblick macht einem das halt nur Bauchschmerzen, weil man sich wahrscheinlich gerade selber fragt, würde sehr gerne wissen, wer uns im Mai und wer uns im nächsten November trainiert. Also das würde ich wirklich sehr, sehr spannend finden. In Fürth ist der neue Trainer Heiko Vogel. Der wird vielleicht auch noch einigen was sagen. Der galt mal so eine ganz kurze Zeit als ein sehr, sehr aussichtsreicher, junger deutscher Trainer. Hat Jugendmannschaften, die zweite Mannschaft von Bayern München trainiert. Ist dann zum FC Basel gewechselt. Damals dem besten Schweizer Verein. Hat dann da auch Champions League trainiert, da auch die Bayern geschlagen. Und danach ist es dann aber so ein bisschen abgeebbt. Also ich glaube, waren dann danach eher dann doch wieder kleinere Stationen. Zuletzt, glaube ich, den KFC Uerdingen trainiert vor einigen Jahren und jetzt eben lange nicht mehr als Trainer gearbeitet. Muss man sehr gespannt sein, in welche Richtung das führt. Dann kann man auf jeden Fall festhalten, ich glaube, wenn es ein Team gibt, das so, wenn man sich irgendwie alle also zumindest so die für uns einfach zu verfügbaren, einfach zu findenden Daten so anschaut, dann ist Fürth das Team in der Liga, das vielleicht noch ein bisschen eine schlechtere Substanz hat als wir. Also da kann man, glaube ich, sagen, dass sie eigentlich ein schlechteres Team sind, als es im Augenblick der Tabellenplatz aussagt. Und da gibt es auf jeden Fall viele, viele Probleme. Und das ist eben vor allem die Abwehr, da ist man das schlechteste Team der Liga mit 42 Gegentoren. Also das heißt, man kriegt über 2,5 Gegentore pro Spiel. Das ist schon ganz schön happig. Und das ist natürlich irgendwie eine Statistik, mit der man eigentlich kaum in der Liga bleiben könnte. Aber man hat natürlich eben dann wiederum auch für sich, dass man offensiv stark ist. Also Fürth hat mit 25 Toren zu 13 von Fortuna mehr oder weniger doppelt so viele Tore geschossen. Also Fürth-Spiele sind im Gegensatz zu unseren Spielen eigentlich immer Spiele, wo es richtig hoch hergeht. Also da kann man sich halt wie mal so ein bisschen durch die Spiele klicken. Da ist wirklich eigentlich immer irgendwas los. Ja, also wenn man, ich habe schon gesagt, wenn man auf die Statistiken schaut, so da wird einem echt Angst und Bange um den Verein. Ich habe jetzt mal hier nur so eine Auswahl an Werten, wo Fürth unter den letzten dreien der Liga, also auf den Abstiegsplätzen sozusagen liegt, also bei den gelaufenen Kilometern, bei den Sprints, bei den intensiven Läufen, bei den Torschüssen, beim Ballbesitz, bei der Passgenauigkeit, bei den gewonnenen Zweikämpfen, bei den Luftduellen, man ist allgemein super schlecht bei Standards und Verteidigen von Standards, auch bei den Fouls ist man unter den letzten dreien, also man hält auch einfach nicht so wahnsinnig viel dagegen, hat große Schwächen in der Flügelverteidigung, also es ist ein Verein, der schon auch gerne umschaltet und eher tiefer steht, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, dass es halt irgendwie eine reine Kontermannschaft ist. Und so Stärken, die einem so richtig ins Auge fallen, die sie von anderen Mannschaften abheben, sind es eigentlich fast nur die Weitschüsse, wo man wirklich relativ viel Qualität hat. Ja, welche Spieler sind da zu nennen? Das sind vor allen Dingen zwei. Das ist einmal Noel Foodkoi auf der Mittelstürmerposition, bester Torschütze mit schon 8 Treffern. Unglaublich physischer Stürmer, so ein Wandspieler, also der kann richtig viele Bälle festmachen. Das ist auch oft die Art und Weise, wie Fürth halt nach vorne kommt. Langer Ball, so in die bisschen vor den Strafraum, wo er dann halt irgendwie einen Ball festmacht und den wieder auf außen legen kann. Das ist auf jeden Fall was immer wieder funktioniert. Und hat eben auch eine große Qualität im wie mit dem Rücken zum Tor im Strafraum abzuschließen, indem man einfach den Ball abschirmt und eben sehr, sehr gute Bewegungen halt irgendwie dann Richtung Tor machen kann, sich dreht und einfach gute Rumpfstabilität. Also das ist sehr, sehr schwer, den zu verteidigen. Und dann natürlich der beste Scorer von Greuther Fürth, Felix Klaus, es könnte nicht anders sein, hat jetzt schon 7 Tore. So viel hat er in den ganzen 4 Jahren bei Fortuna in einer vollen Saison nie geschossen. Nach 16 Spielen hat er jetzt, wie gesagt, diesen Rekord schon gebrochen. Und 8 Vorlagen, so viel hat er halt auch in einer ganzen Fortuna-Saison nie erzielt. Hat das jetzt eben auch nach 16 Spielen schon gebrochen. Und da habe ich jetzt irgendwie mal die beiden halben Saisons, die er jeweils bei der Fortuna gewesen ist, auch auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Also finde ich absolut unfassbar, habe ich überhaupt nicht kommen sehen und macht mich ehrlicherweise richtig, richtig wütend, weil man ja irgendwie hier bei Fortuna auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, der holt vielleicht irgendwie nicht alles aus sich raus, und ich hätte es aber niemals kommen sehen, dass der bei Fürth halt so dermaßen explodiert, und das war halt eben auch eigentlich fast direkt nach dem Wechsel halt auch schon so, also auch das Rückrundenjahr, letzte Saison hat er, glaube ich, irgendwie schon relativ gut gespielt. Und wir wissen natürlich alle, was passieren wird. Der wird uns hier schön abschießen. Aber nein, die gute Nachricht ist, und schlimm genug, das sagen zu müssen, Felix Klaus wird wegen der 5. gelben Karte, die er sich geholt hat, fehlen. Und wenn das nicht ein weiterer von den Punkten ist, weswegen wir endlich mal ein bisschen optimistisch sein dürfen, dann weiß ich auch nicht.
Das ist eine ziemlich hohe, ziemliche Fallhöhe jetzt.
Trotzdem atmet die Runde auf. Also come on. Das ist ja mal wirklich eine gute Nachricht.
Ja, aber gleichzeitig macht es das Gefühl des Kommenden halt noch schlimmer.
Und vor allem dann so eine halbvolle Arena bei einem Fortuna für alle Spiel, herrlich.
Ich werde da sein, also soll die Mannschaft sich auch mal am Rahmen.
Ich auch.
Also ich glaube, nichts hätte mich mehr brechen können, als dass Felix Klaus uns mit 2 Toren und einer Vorlage auf den letzten Platz zurückschließt. Also von daher,
ja, das stimmt.
Für mich die Fallhöhe ist einfach nicht mehr da. Mir kann nichts mehr passieren.
Okay. Das freut mich. Wenn man dann auf den Platz zurückfällt, nachdem im Parallelspiel von Dresden ein Daferner und ein Vermey getroffen haben. Also das ist dann auch schon bitter. Nein. Ich bin optimistisch. weil tatsächlich irgendwann muss es ja mal funktionieren. Und wann, wenn nicht gegen das Team, was uns gerade Lou vorgestellt hat. Und von daher glaube ich, dass man möglicherweise, wenn man denn nach der Vorstellung unseres neuen Sportvorstands heute so etwas wie Aufbruchstimmung wahrnehmen möchte, die vielleicht dann auch noch über die Weihnachtstage mitnimmt. Weil ich habe eine ganz gute Hoffnung, dass Markus Anfang das Spiel nicht kaputt wechseln wird und wir das irgendwie gewinnen.
2-0.
Ja, sowas. Oder 2-1 oder so.
Aber jetzt, ja.
Hauptsache drei zwei. Punkte.
Ja. Und dass man vielleicht auch wieder eine Idee bekommt, worüber man dann halt sprechen kann an dieser Stelle in Zukunft, weil so richtig weiß ich gar nicht, was man jetzt sagen soll, wie die Fortuna denn spielen. Ich würde gerne sehen, dass Markus Anfang quasi sich selber bloßlegt, indem er nochmal mit Appelkamp und Rasmussen spielt und das dann halt genauso zündet wie in den 10 Minuten, bevor er sie beiden rausgenommen hat. Einfach, ne, weil man es sehen möchte. Die Frage ist, was ist mit Eguli? Na gut, was ist mit Daland eigentlich? Ist der jetzt wieder fit? Weil habe ich jetzt nicht verfolgt.
Ja, oder spielt eventuell Oberdorf wieder neben Eguli?
Ja, wenn Oberdorf fit ist, spielt der, ne? Aber ja. Das wäre die Frage, ob Eguli dann für Daland spielt, wenn der das nicht kann. Mhm. Ja. Ansonsten, Suso hat sich meines Erachtens nach wie vor seinen Platz im defensiven Mittelfeld neben Azusi verdient.
Emma kann man auch mit Abstrichen, finde ich, trotzdem wieder hinten bringen.
Ja. Naja, ansonsten ist es so, wie es ist, ne? Abstiegskampf.
Ja, wenn man erstmal in Führung geht, ich meine, wir haben ja eben nochmal betont, wie selten das in dieser Saison passiert ist, mit einem, weiß ich nicht, kurz vor vierten Advent Ferienlaune sich bringenden Stadion. Ach, ich glaube, dass das ein Spiel sein kann, mit dem man dann, auf dem man aufbauen kann, dann für die Vorbereitung. Und ich hoffe es so sehr, dass es mein Gefühl mich gerade nicht extrem trügt und ich am Samstag, wo ich im Stadion bin, fassungslos wieder nach Hause gehen muss, weil ich kenne ja meine Fortuna auch ganz gut. Meistens sind solche Gefühle immer trügerisch.
Gut. Ja, wir werden sehen.
Noch ein Hinweis.
Ja,
ja, genau.
Ja. Wir wissen, wahrscheinlich nehmen wir eben nicht direkt nach dem Fürth-Spiel auf, sondern nach Weihnachten mit unserer allseits beliebten Saisonrückblick. Hinrundenrückblick. Saisonrückblick zum Glück noch nicht. Sonst für die Fortuna quasi schon abgestiegen, aber Hinrundenrückblickssendung. Also wird wahrscheinlich keine eigene Sendung zu Fürth geben, wenn es so läuft, wie wir es geplant haben, sondern erst danach Weihnachten eine mit Fürth und der gesamten Hinrunde. Yay! Radion.
Gute Laune auch zwischen den Jahren. Delivered genau. By aus dem Exil.
Also da muss man ja schon sagen, wer sich das anhört, der hat wirklich Fortuna auch verstanden.
Ja, einfach als Basis, um halt diese Serie, die wir in der Rückrunde starten werden, umso süßer zu machen. Weil gerade wenn man sich halt immer noch mal vor Augen fühlt, wo man herkommt, dann schmecken die Erfolge erst besonders gut. Also von daher schaltet da auf jeden Fall ein. Genießt diese Hinrunde, die wir besprechen werden, und genießt dann in Folge dessen eben die Siegesserie in der Rückrunde.
Alles klar. Also, in dem Sinne, viel Spaß gegen Fürth und schon mal schöne Feiertage. Wir hören uns.
Ciao.
Genau.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.